Schönen guten Morgen. Ich würde gerne vor der Predigt noch beten. Jesus, du bist das Lamm Gottes, das uns Heil bringt. Du hast dich klein gemacht, damit wir Leben haben. Und du bist unser guter Hirte, der uns führt ins Vaterhaus, der uns versorgt. Und Jesus, wir bitten dich, dass du zu uns redest, dass du uns leitest durch dein Wort. Ja, und dass du uns Nahrung gibst an Geist, Seele und Körper. Danke, dass wir zu dir kommen dürfen und dich bitten dürfen. Amen. Wir haben in den letzten Wochen einige Psalmen zusammen angeschaut. Und ganz am Anfang hatte ich mal gesagt, dass die Psalmen wie eine Quintessenz des christlichen Lebens sind. Sie malen ein Leben aus, bei dem man sich Gott ganz hingibt. Und sie feiern diesen Gott, der so toll ist, dass man sich ihm fast nur hingeben kann. Und wenn wir mit den Psalmen durchs Leben gehen, dann lernen auch wir mit und für Gott durchs Leben zu gehen. Und ein Psalm macht das auch wunderbar nochmal deutlich. Und wenn ich dich fragen würde, auf welchen Psalm würdest du auf keinen Fall verzichten wollen? Ich glaube auch, was? 91? 139? 103 habe ich noch gehört, 121, Psalm 1, 40, 160, 65, 119. Ja, es gibt eine Menge und ich glaube, für viele wäre es Psalm 23, wie wir auch von Andi schon gehört haben. Und Psalm 23 ist der bekannteste Psalm und vielleicht auch der bekannteste Text aus der ganzen Bibel. Und Psalm 23 ist ein ganz persönliches Zeugnis von David über seine Beziehung zu seinem Gott. Er erzählt, wie er mit Gott durchs Leben geht, mit dem Herrn als seinem Hirten. Der Herr ist mein Hirte. Diese Tatsache durchzieht sein Leben. Und das ist ja erstmal ein Bild. Wenn Gott der Hirte ist, dann sind wir die Schafe. Und David verwendet dann weitere Bilder in Psalm 23, die immer wieder beschreiben, so und so ist Gott, so und so handelt Gott. Aber ganz oft bleibt er eben bei dem Bild als Gott, von Gott als seinem persönlichen Hirten. Und Gott ist ein Hirte, der uns erstens oder der ihn erfrischt. Das sehen wir in den ersten drei Versen. Und dann spricht David ihn direkt an und sagt zu ihm, du trägst mich durch. Und zuletzt sagt er über sich selbst, ich werde ankommen. Vers 6. Und ich lese Psalm 23 einmal vor. Psalm 23, ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Der Herr ist mein Hirte. Und lasst uns in die ersten Verse einsteigen. Er erfrischt. Und David fängt mit diesem grundsätzlichen Bekenntnis an. Der Herr ist mein Hirte. Und David selbst wusste, was es heißt, Hirte zu sein. Als Junge hat er noch die Schafe von seinem Vater gehütet, hat auf sie aufgepasst. Und später wurde er König und auch da trug er Verantwortung für andere Menschen. Er kümmerte sich um sie, er leitete sie, er leitete das Volk Israel. Aber David weiß, auch über mir steht noch jemand. Auch ich brauche jemanden, der sich um mich kümmert. Der Herr, der allmächtige Gott, ist mein persönlicher Hirte. Und dass der Herr sein Hirte ist, bedeutet für David automatisch, mir wird nichts mangeln. Und ich finde das ein sehr, sehr bewundernswertes Vertrauen, das David hier hat. Mir wird nichts mangeln. Davon scheint er auszugehen, das steht für ihn fest, mehr als Gott brauche ich nicht. Wenn der Herr mein Hirte ist, dann wird es mir an nichts fehlen, was ich wirklich brauche. Und ich glaube auch, er meint damit alles, was sein Leben betrifft, seelische, geistliche und auch körperliche Bedürfnisse. Er rechnet damit, dass Gott ihn grundsätzlich versorgt. In Vers 2 führt er das dann weiter aus. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. So, also er bleibt in dem Bild, dass er ein Schaf ist und Gott sein Hirte ist. Und da führt Gott ihn jetzt auf grüne Auen, wo es viel frisches Gras zum Essen gibt. Und er führt ihn zu frischen, stillen Wassern, also keinen reißenden Fluss, wo ein Schaf mitgerissen werden könnte. Nein, zu einem frischen, stillen Wasser, wo das Schaf gemütlich und ohne Gefahr trinken kann. Und das ist ja erstmal das, was ein Schaf zum Leben braucht. Essen, Trinken, Schutz. Und ich glaube, David versteht so auch sein Leben. Er weiß, ich brauche Essen, ich brauche Schutz und hin und wieder brauche ich auch mal Ruhe und Gott wird mich versorgen. Wenn er mein Hirte ist und ich sein Kind, dann gilt mir die Verheißung, dass er bei mir ist und sich um mich kümmert, dass er sich auch körperlich und seelisch mich erfrischt. Und ich weiß nicht, was das bei dir auslöst. Ob du denkst, das ist unrealistisch, dass Gott grundsätzlich versorgt. Vielleicht denkst du, das gilt nur für das Geistliche oder das gilt erst im neuen Himmel und der neuen Erde. Denn ja, immer gut geht es mir nicht. Bedürfnisse bleiben unbefriedigt, Nöte bleiben bestehen. Und es gibt sogar Christen, die hungern und die am Hunger sterben. Christen werden verfolgt, werden für ihren Glauben eingesperrt, gefoltert oder sogar getötet. Hat Gott da nicht versorgt? Was, wenn uns diese Dinge treffen? Was, wenn hier Krieg ausbricht? Wird uns da auch nichts mangeln? Und liebe Geschwister, ich habe da ehrlich gesagt keine gute Antwort drauf oder keine fertige Antwort drauf. Was wir haben, ist Gott und das, was er uns sagt, was er uns gesagt hat und was er uns verheißen hat. Und Jesus sagt Dinge wie, sorgt euch um nichts, sorgt euch nicht um euer Essen und um eure Kleidung. Seht die Vögel auf dem Feld, Gott versorgt sie, wie viel mehr wird er euch versorgen? Und da geht es nicht nur um geistliche Bedürfnisse. Und da tröstet uns Jesus auch nicht nur mit dem ewigen Leben. Nein, ich glaube, es gibt die Verheißung, dass Gott grundsätzlich versorgt. Auch in diesem Leben, auch körperlich und seelisch. Und diese Versorgung ist nicht selbstverständlich. Im Vaterunser lehrt uns Jesus, für unser tägliches Brot zu bitten, sich im Vertrauen an ihn zu wenden: Herr, versorge mich mit dem, was ich täglich zum Leben brauche. Wenn du mir was gibst, dann ist das nicht selbstverständlich. Und wenn Gott seine Kinder mal nicht versorgt, dann nicht, weil sie nicht gebetet haben und auch nicht, weil sein Vorratslager gerade leer war, sondern dann mutet er ihnen auch das zu. Warum und wozu, wissen wir nicht immer. Aber wir werden nur dann zur Ruhe kommen, wenn wir uns Gott anvertrauen. Und das ist schwer, Gott immer zu vertrauen, immer zu sagen: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Deshalb bitte Gott, dass er dir hilft, dieses Vertrauen auf ihn zu schenken. Lies Psalm 23 rauf und runter zur Not. Das gilt bei Geldsorgen oder wenn du seelisch überlastet bist. Bitte ihn dir, Vertrauen darauf zu schenken, dass er für dich genug ist. Und dir Vertrauen zu schenken, dass er dich mit allem versorgt, von dem er denkt, dass du es brauchst. Er versorgt dich und er führt dich dein ganzes Leben hindurch. Und mit der Führung Gottes geht es in Vers 3 weiter. Vers 3: Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Er erquicket meine Seele heißt so viel wie, dass er mich seelisch erfrischt, mich innerlich aufbaut oder wie die Einheitsübersetzung übersetzt: Er bringt meine Lebenskraft zurück. Und das Führen auf rechter Straße meint eine Lebensführung, die Gott lenkt. David trifft Entscheidungen, die Gott ehren und gefallen. Und Gott lenkt um seines Namens willen, das heißt in seinem Willen und zu seiner Ehre. Und in Gottes Ehre finden auch wir unser größtes Glück. So habe ich diese ersten Verse mit "Er erfrischt" überschrieben. Er erfrischt mit saftigem Essen, mit frischem Trinken und er erfrischt unseren inneren Menschen mit seiner Gegenwart. Und David hat hier über Gott immer in der dritten Person gesprochen. Er tut dieses oder jenes. Er versorgt, er leitet mich, er ist mein Hirte. Und es fällt auf, dass sich das ab Vers 4 ändert. Da spricht David Gott jetzt mit "Du" an. Du, mein Hirte, du trägst mich durch. Und das ist der zweite Punkt. Und dieser Wechsel der Sprechrichtung von "er" zu "du" macht deutlich: In Zeiten der Not wird die Gottesbeziehung tiefer. Da reden wir nicht mehr vom "er", sondern reden direkt zu ihm: Du trägst mich durch. In Zeiten der Not wendet man sich direkt an seinen Hirten. Und David bleibt bei dem Bild vom Hirten und er bleibt auch bei dem Bild vom Leben als ein Weg. Und da sieht er Zeiten in seinem Leben, die nicht der gewünschte Fall sind, die ein "wenn auch das passieren sollte" Fall sind. Also wenn auch oder ob ich schon, wie es dann heißt in Vers 4, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Als Schaf muss er jetzt durch ein dunkles Tal. Und das kennt man vielleicht aus Filmen. Irgendwie so eine tiefe Schlucht, wo es links und rechts steil bergauf geht, wo man den Weg nicht sieht, selbst wenn es hell ist, und wo überall Gefahren lauern. Wilde Tiere, Räuber, Banditen. Es ist steinig, man sieht nicht, wo man hintritt, und dann ist es jetzt auch noch dunkel. Man sieht nichts. Aber auch da weiß David, du bist bei mir. Du bist mein Hirte, vor wem sollte mir grauen? Ich fürchte kein Unheil. Und es gibt Zeiten der Not, da fehlt jede Versorgung und da hilft auch keine Versorgung. Da hilft kein Geld der Welt, kein menschlicher Trost, sondern nur Gott selbst. Du trägst durch. Und dann passiert etwas ganz Erstaunliches. Ohne das finstere Tal zu verlassen, heißt es dann in Vers 5, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. In der äußersten Not, in der größten Bedrängnis, sogar in Gegenwart der lauernden Räuber, der Feinde, wie es hier heißt, bereitet Gott ihm einen Tisch, dass er in Ruhe speisen kann. Und dann gibt er ihm auch noch, was er eigentlich gar nicht bräuchte. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein, den puren Luxus von duftendem Öl und überfließend zu trinken. Und so erlebt David, dass selbst wenn die Umstände gerade schrecklich sind, auch wenn es menschlich gesehen Gründe gäbe, sich zu fürchten, Gott lässt mich erstens kleine Lichtblicke erleben. Er schenkt mir kleine Bonbons der Freude. Und zweitens, Gott ist da. Wenn nichts hilft, wenn alles finster ist, Gott ist trotzdem da. Und Gott, du trägst durch. Liebe Geschwister, ich habe bei der Predigtvorbereitung, wo ich über Hirten und Schafe nachgedacht habe, muss ich immer ganz schnell an meine verstorbene Schwiegermutti Edna Waldmann denken. Ich habe Hannah circa ein Jahr und Edna ein halbes Jahr kennengelernt oder gekannt, als sie zum wiederholten Mal die Diagnose Krebs bekam. Ich konnte sie viel zu wenig kennenlernen, aber so wie ich sie kennengelernt habe, war sie ein Schäflein, das ihren Hirten lieb hatte. Und das hat ihr gereicht. Sie musste nicht viel unterwegs sein, musste nicht groß was erreicht haben oder viel in der Welt verändert haben. Ihr hat es gereicht, zu Hause an ihrer Nähmaschine ein Kleid für ihre Tochter zu nähen und das gleiche Kleid dann auch für ihre Puppe zu nähen. Wenn sie nachts irgendwann nicht mehr schlafen konnte, ist sie aufgestanden und hat Brötchen für alle gebacken. Ich habe aus ihrem Mund nie ein Wort der Beschwerde, nie ein Wort der Unzufriedenheit oder der Belastung gehört. Am Ende lag sie viel in ihrem Sessel, ihr Körper vom Krebs verändert und komplett geschwächt. Manchmal sagte sie dann einfach das Wort Auferstehungskraft vor sich hin. Auferstehungskraft. Sie hat sich dann immer riesig gefreut, wenn Hannah ihr eine Schüssel mit kaltem Wasser und Eiswürfel brachte, in die sie ihre Arme und Hände legen konnte. Sie hat mal gesagt, zwischen Gott und mich, da passt kein Blatt Papier. Sie ist für mich ein großes Zeugnis, wie man als Schaf mit seinem Hirten lebt, alles aus seiner Hand nimmt, das Gute und das Schlechte. Es ändert nichts. Du bist bei mir. Alles ist gut. Ich kann zufrieden und dankbar sein, mich über noch so kleine Dinge freuen und meine scheinbar noch so kleinen Aufgaben mit Begeisterung tun. Liebes Kind Gottes, dein Hirte bleibt bei dir. Er traut es dir zu, mit ihm auch durch ein finsteres Tal zu gehen. Halte dich an ihn. Vertraue ihm. Sei dankbar in allen Dingen. Und ich glaube, das kann man ein Stück weit auch lernen. Zum Beispiel, indem man in der Not schaut, was noch Gutes da ist, was nicht selbstverständlich ist, wie die Ölsalbung und der gedeckte Tisch im finsteren Tal. Und da werden wir immer was finden, weil nichts selbstverständlich ist. Und wenn es nur, oder was heißt nur, schon die Tatsache, fließend Wasser zu haben, einen Moment der Ruhe oder ein gut gemeintes Wort. Gott gibt viel Kostbares. Und uns scheint das manchmal sehr klein und wenig. Wir haben uns bei vielem daran gewöhnt, dass es einfach da ist und uns deshalb nicht kostbar ist. Und auch das finstere Tal selbst ist kein Unfall Gottes. Auch das hat er dir anvertraut und hat irgendwie seinen Sinn. Vielleicht kommt dir da Römer 8, Vers 28 in den Kopf. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Ich habe bei der Predigtvorbereitung mal wieder gemerkt, dass ich diesen Vers nicht mag. Und ich habe darüber nachgedacht. Ich mag an dem Vers nicht, mir damit die Realität immer schön zu reden. Und ich mag es nicht, mit dem Vers meinen zu müssen, dass es Gott um etwas so Belangloses wie mein Wohlergehen geht, wo seine Ehre und sein Evangelium doch viel wichtiger sind. Aber ich vertraue Gott, Gottes ganzem Wort mehr als dem, was mir passt oder nicht. Und so muss ich überlegen, wo ich falsch liege. Römer 8, 28 gilt. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und ich glaube, es ist nicht heldenhaft von mir zu meinen, dass ich so stark bin, dass ich es nicht nötig habe, dass sich jemand um mein Wohlergehen kümmert. Ich bin ein verirrtes Schaf und ich brauche einen Hirten, und zwar in allen Bereichen meines Lebens. Allein die Ehre Gottes zählt ja, aber wenn er sich verherrlicht, dann heißt das für mich als Kind Gottes, teilhaben zu dürfen an dieser wunderbaren Herrlichkeit und darin tatsächlich selbst umfassendes Glück zu erfahren. Seine Ehre und mein Bestes sind nicht zwei Dinge, es ist eine Sache, die aus dem folgt, was Gott in sich ist und was er getan hat, als Jesus für mich gestorben und auferstanden ist. Ja, es dient nicht immer alles dem, was du denkst, dass das Beste ist. Es ist gut, dass Gott dieses Beste definiert, weil Gottes Definition von dem Besten ist perfekt. Aber in diesem Besten ist dein größtes Glück eingeschlossen. Auch wenn wir darauf warten müssen, auch wenn es erst im neuen Himmel und der neuen Erde sein wird, spätestens dort wird Gottes Ehre und dein Wohl im größtmöglichen Maß erfüllt werden. Und da sind wir jetzt bei dem letzten Punkt. Du trägst durch, davon ist David überzeugt und deshalb weiß er auch, ich komme an. Am Ende komme ich an, wo der Hirte mich hinführt. Der letzte Vers. Und da ist David weiter unterwegs. Er bleibt in dem Bild vom Leben als ein Weg. Er geht durchs Leben und Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Also wenn er sich umdreht, sieht er nur Gutes und Barmherzigkeit, weil Gott da ist. Und so kann er mit Zuversicht sagen, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Die Elberfelder übersetzt das hier ein bisschen anders. Sie sagt, ich werde zurückkehren ins Haus des Herrn. Und da haben wir das Problem, dass das hebräische Wort für bleiben genau die gleichen Buchstaben hat wie zurückkehren. Die älteste griechische Übersetzung hat an dieser Stelle auch bleiben. Aber was David jetzt von beiden Wörtern gemeint hat, ist trotzdem nicht ganz eindeutig. Klar ist für David bei beiden Wörtern, ob er jetzt bleibt oder dahin zurückkehrt, irgendwann wird er dauerhaft bei Gott sein, in seinem Haus, irgendwann komme ich an. Der Herr ist mein Hirte, er erfrischt mich, er trägt mich durch, deshalb komme ich da an, wohin er mich führt. Und das wird in der Ewigkeit in seinem neuen Himmel und der neuen Erde sein. Und David weiß, da komme ich selbst nicht an, da brauche ich Gott als meinen Hirten. Jesus sagt von sich, ich bin der gute Hirte. Ich lasse mein Leben für die Schafe. Johannes 10. Wir irrten umher, waren geistlich tot in unseren Sünden, getrennt von Gott. Jesus starb für unsere Gottesferne, sodass der Weg ins Vaterhaus frei wird. Er bemüht sich um ein einzelnes Schaf, das verloren geht. Und schaut, wenn wir uns umschauen, dann folgen uns nur Güte und Barmherzigkeit, weil Gott uns vergeben hat, weil er Jesus in uns sieht. Da folgen uns nicht die Fehler und die Sünden, die wir mal begangen haben. Das holt Gott nicht wieder hervor. Wenn er uns sieht, sieht er seinen geliebten Sohn, der unsere Sünde ein für alle Mal begraben hat. Jesus ist unser guter Hirte, der uns erfrischt, der uns durchträgt und mit dem wir ankommen werden. Jesus, du bist genug für mich. Das ist Davids Bekenntnis zu seinem Hirten. Das ist mein Bekenntnis. Mach es auch oder halte fest an diesem deinem Bekenntnis. Es gibt ein christliches Buch, das das sehr gut veranschaulicht. Und auch da wird das Leben als einen Weg beschrieben oder als eine Reise, eine richtige Reise, eine Pilgerreise. Und so heißt dieses Buch die Pilgerreise. Und man kann es als eine Auslegung der Aussage aus Apostelgeschichte 14, Vers 22 sehen, wo es heißt, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen. Und da geht es um den Mann Christ, der sich auf den Weg zur himmlischen Stadt Jerusalem macht. Dazu muss er erst einmal durch die enge Pforte und recht früh kommt er an das Kreuz und das Grab, wo er seinen schweren Rucksack abgenommen wird, den er vorher immer mit sich rumtrug. Und dann geht's Richtung himmlischer Stadt. Er bekommt auf seiner Reise Unterstützung von dem Ausleger oder dem Evangelisten oder einem Weggefährten hoffnungsvoll. Und auf der Reise lauern aber auch Gefahren und Versuchungen, wie der Markt der Eitelkeiten oder der Sumpf der Verzagtheit. Und so führt das Buch einen bildhaft quer durchs christliche Leben. Es malt die Wegstrecke aus und wie Gott immer wieder im Leben von Christ eingreift, Hilfe sendet und Christ schließlich dort ankommt, wofür Gott ihn am Anfang losgeschickt hat. Und so auch wir, liebe Geschwister. Wenn du zu Jesus gehörst, dann wirst du ankommen. Er ist der gute Hirte. Er führt durchs Tal der Todesschatten, aber er geht mit. Und bei der Pilgerreise reist Christ meistens alleine oder wenn überhaupt zu zweit. Und wenn du als Schaf deinem Hirten folgst, dann sind da immer viele andere Schafe. Wir sind eine Herde, die Gott nachfolgen. Wir sind ein Volk, das bei Gott ankommen wird. Und schaut, als Herde brauchen wir einander. Jesus hat uns zusammen zu seinen Schafen gemacht. Und manchmal muss ein Schaf ein anderes Schaf zum Hirten schicken. Manchmal muss ein Schaf dem anderen sagen, vertrau dem Hirten, dir wird nichts mangeln. Und da wirst du manchmal diese Ermutigung von anderen brauchen. Da brauchst du den Zuspruch, den Glauben und den Mut deines Bruders, deiner Schwester. Hab den Mut dazu, um Hilfe zu bitten und Hilfe anzunehmen. Und manchmal bist du an der Reihe, ein suchendes Schaf auf den Hirten hinzuweisen. Hab auch da den Mut dazu. Bitte den Herrn um das rechte Wort, um den richtigen Ton. Das kann eine Karte sein, ein Anruf oder auch nur die Nachfrage, wie geht es dir heute? Sei bereit zuzuhören und wenn es nur ist, dass ihr noch zusammen betet. Das reicht. Lasst uns gemeinsam unterwegs sein als eine Herde, mit Jesus als Hirten. Gemeinsam folgen wir ihm nach, bis wir in der himmlischen Heimat ankommen, der puren Gegenwart Gottes, wo kein Leid und kein Schmerz mehr sein wird. Bis dahin lasst uns unserem Hirten vertrauen. damit rechnen, dass er versorgt. Ihn darum bitten, uns mit dem Nötigen zu versorgen, genug zu essen, hin und wieder Ruhe für unsere Seelen und Weisheit in allen Entscheidungen und Dingen. Lasst uns zufrieden und dankbar sein mit dem, was er gibt, und auch in schweren Zeiten sich bei ihm bergen, die kleinen Bonbons der Freude genießen und lernen, uns an ihn direkt zu wenden. Du trägst durch. Und dann ausharren, bis er wiederkommt, um uns an seiner Herrlichkeit teilhaben zu lassen. Ich komme an, wir kommen an, als Herde Gottes. Amen. Ich lade, oder Jesus lädt uns ein, zusammen zu beten, ihn als Hirten zu bekennen, zu bitten. Und ja, ich möchte Gelegenheit, wer möchte, kann beten. Und lasst uns danach zusammen aufstehen und gemeinsam Psalm 23 bekennen und beten. Wir haben es hier oben dann als Text. Herr, wir bitten dich, hilf du uns mit Freuden, scharf zu sein unter deiner guten Führung. Bitte tröste, bitte versorge. Ja, es ist nicht selbstverständlich, dass wir leben dürfen und genug zu essen und zu trinken haben. Bitte segne die Menschen auch in anderen Orten, die das nicht erleben, Psalm 23, denen das schwerfällt, vielleicht zu glauben. Und bitte wirk du den Menschen der Ukraine, im Iran, dass du dort Hoffnung gibst, dass du in den Herzen wirkst, dass sie Glauben und Mut fassen auf dich, auf den Heiland, auf deine gute Herrschaft. Ja, bitte lass du deinen Blick gerichtet sein auf dich und nicht auf die Umstände. Und hilf uns auszuharren, bitte hilf uns, auf unsere himmlische Heimat zu schauen, auf das Ende, das du bereiten wirst. Ja, dir sei Ehre und Dank. Amen. Ja, lasst uns aufstehen und wer möchte, kann zusammen mit bekennen und beten. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Könnt ihr euch wieder setzen und wir singen ein Segenslied von guten Mächten. Ich bitte euch aufzustehen, dass ich euch den Segen Gottes zuspreche. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Ich wünsche euch allen einen gesegneten Sonntag und eine gesegnete Woche.